Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Himmel und Erde am 2.2. Ja, und bei dem Datum, da dreht sich heute unser Schwerpunktthema mal um die 2. Die ist ja ganz elementar für unser Leben, aber auch dafür, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Wir laufen auf 2 Beinen, haben 2 Hände, betrachten die Welt mit 2 Augen, atmen in 2 Lungenflügel. Mit 2 Menschen fängt das Beziehungsleben an und wir neigen oft dazu, unsere Welt in 2 Pole einzuteilen. Gut und böse, hell und dunkel. Offenbar macht das das Leben leichter. Was dahinter steckt und worin sonst noch die Magie der 2 liegt, das gleich im 2. Teil der Sendung im Himmel und Erde Sonntagsthema. Der Bundestagswahlkampf hat jetzt wohl oder übel sein Thema gefunden, der Kampf gegen illegale Migration. Andere Themen, gerade aus dem Bereich Wirtschaft und Soziales, fallen dabei dann offenbar hinten runter. Menschen am Rande der Gesellschaft, die Armen, werden sowieso allzu oft übersehen. Üblicherweise legt die Bundesregierung regelmäßig einen Armutsbericht vor. Nach dem Aus der Ampelkoalition fällt dieser Bericht diesmal aus. Deshalb haben Diakonie und die Nationale Armutskonferenz die Aufgabe übernommen und einen eigenen Bericht erstellt. Die beiden Organisationen sprechen von einem Schattenbericht.
Er heißt Schattenbericht, weil Menschen, die von Armut betroffen sind, oftmals im Schatten des Lebens sind, dass sie oftmals nicht wahrgenommen werden oder sich selbst so zurücknehmen, weil sie mit ihrer Situation so sehr zu kämpfen haben, weil sie selbst an Selbstwertgefühl, an Zutrauen und Selbstvertrauen verlieren, in dieser Gesellschaft mit dabei zu sein, teilhaben zu können.
Das gerade jetzt im Wahlkampf oft genutzte Bild der faulen Arbeitslosen und Bürgergeldbezieher verschleiere die strukturellen Ursachen von Armut und dränge die Betroffenen noch weiter ins gesellschaftliche Abseits, betont Diakonie-Präsident Rüdiger Schuch. Der Fokus auf Gutverdiener und wirtschaftlich Starke setze außerdem die unverzichtbare Arbeit der Schlechterverdienenden herab.
Machen wir uns klar, zur wirtschaftlichen Leistung dieses Landes tragen auch viele Menschen im Niedriglohnsektor bei. Manchmal haben sie 2 bis 3 Jobs, um sich und ihre Familie ernähren zu können. Aber sie haben Teil am wirtschaftlichen Erfolg dieses Landes. Diese Menschen ebenfalls strukturell zu unterstützen, ist letztlich auch ein Beitrag zur wirtschaftlichen Prosperität dieses Landes.
Besonders stark von Ausgrenzung betroffen sind die über 2 Millionen Kinder und Jugendlichen, die laut Bericht akut armutsgefährdet sind.
Das fängt natürlich an, dass sie andere Kleidung tragen, als das vielleicht in den Peer Groups üblich sind, dass sie an vielen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten nicht teilnehmen können. Ihr tägliches Leben wird immer wieder gehemmt dadurch, dass eben nicht das Geld zur Verfügung ist, was andere Familien zur Verfügung haben, damit Kinder und Jugendliche sich frei in dieser Gesellschaft gut entwickeln können. Und das spüren sie einfach tagtäglich.
Hier sieht auch Marcel Fratscher dringenden Handlungsbedarf. Um Armut wirksam zu bekämpfen und mehr Chancengleichheit zu schaffen, müsse der Staat verstärkt in Bildung und Erziehung investieren, so der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die Kindergrundsicherung sei der richtige Weg, allerdings müsse der Zugang zum Kinderzuschlag für ärmere Familien verbessert werden.
Auch wenn der Staat kein zusätzliches Geld ausgeben will, kann eine Umgestaltung der Freibeträge von Familien mit sehr hohen Einkommen auf arme Familien 3,5 Milliarden Euro freisetzen, die zur Armutsbekämpfung in armen Haushalten, insbesondere für arme Kinder, verwendet werden könnte. Also da reden wir nicht über zusätzliche Geldbedarfe, sondern lediglich darüber, die Umverteilung von arm zu reich, gerade bei Kindern, aufzuheben und das umzudrehen.
Die Diakonie Deutschland und die Nationale Armutskonferenz haben einen eigenen Armutsbericht vorgelegt, in dem sie Ausmaß und Ursachen von Armut beleuchten und beschreiben, was Armut für die betroffenen Menschen bedeutet. Michael Bertsch berichtete. Anfang der Woche jährte sich die Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee zum 80. Mal. Auch bei den Vereinten Nationen in New York wurde an diesem Tag an die Opfer der Shoah gedacht, und zwar mit einem Projekt aus Berlin. Es heißt Lebensmelodien und es lässt jüdische Werke aus der Zeit des Holocaust wieder aufleben. Giselle Uecker war für uns im UN-Hauptquartier dabei.
Als Nur Ben Shalom den Saal der UN-Vollversammlung betritt, klatscht er erstmal in die Hände.
There is a little bit of echo, but it's still kind of on the dry side.
Es gibt ein bisschen Echo, aber es ist schon ziemlich trocken, sagt der israelische Klarinettist. Der Akustikcheck ist wichtig für ihn und seine Kollegen, denn genau in diesem Saal wollen sie die Musik von ermordeten Jüdinnen und Juden wieder aufleben lassen. Zum Beispiel die Musik von Shmuel Blash.
It was a composer that composed in one of the camps in Hungary.
Er war Komponist in einem ungarischen Lager und hat dort zusammen mit einem Freund eine eigene Version des jüdischen Liedes Chat Gadia auf ein kleines Stück Papier geschrieben.
Their own version of that song.
Die Musik von Shmuel Blash erzählt eine Geschichte, seine Geschichte. Lebensmelodien heißt deshalb das Projekt von Nur Ben Shalom und seinen Kollegen. Vor etwa 5 Jahren hat er es zusammen mit dem evangelischen Pfarrer Michael Radatz in Berlin entwickelt.
Jetzt, wo die Überlebenden sterben werden, dass wir diesen emotionalen Zugang erhalten, also das Vergessen. Also es ist eigentlich unsere Reise gegen das Vergessen, das Ganze.
Eine Inspiration für das Projekt Lebensmelodien war Nur Ben Shaloms eigene Familiengeschichte. Seine Großtante Salomea Oxluft schrieb kurz vor ihrer Ermordung im Jahr 1943 einen 12-seitigen Brief an ihre Hinterbliebenen. Am Ende fordert sie: Bitte nehmt Rache. Bis heute existiert dieser Brief in der Familie von Nur Ben Shalom und er fragt sich: Wie soll er Rache nehmen?
I'm busy with that question. What can I do with her request for revenge?
Inzwischen hat Nur Ben Shalom einen Weg gefunden. Das Projekt Lebensmelodien ist seine Antwort auf die Racheforderung seiner Großtante.
Because when we play that music and we play and we tell the stories behind.
Wenn wir die Musik spielen und die Geschichten dazu erzählen, dann bringen wir die Stimmen zurück. Sie sind ein Zeugnis der Vernichtung der Juden.
For the extermination of the Jewish people.
Dass auch das Berliner Projekt Lebensmelodien hier in New York vor internationalem Publikum zur Aufklärung mit beitragen kann, ist eine große Ehre für Nur Ben Shalom.
This assembly hall is a symbol.
Dieser Saal der Vollversammlung ist ein Symbol. Hier gab es viele große Momente, auch für die Geschichte der jüdischen Bevölkerung. Deshalb ist der Auftritt hier auch etwas ganz Besonderes.
To be, it's something very special.
Lebensmelodien, ein Projekt aus Berlin beim Holocaust-Gedenken in dieser Woche im UN-Hauptquartier in New York. Alle 2 Jahre ist Kirchentag und in diesem Jahr ist es wieder soweit. Über das erste Maiwochenende findet der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag statt und zwar in der niedersächsischen Landeshauptstadt.
Hannover ist gastfreundlich, Hannover ist offenherzig. Auch weltoffen. Hannover ist diskussionsfreudig und kulturaffin.
Dass Ralf Meister von Hannover schwärmt, ist kein Wunder. Er ist Landesbischof der mitveranstaltenden evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Vor allem wird das 5-tägige Treffen aber von Laien getragen, zeigt die Beteiligung von 3000 Blasmusikern sowie mehr als 1000 Sängerinnen und Sängern. Zuhören, sich austauschen, mitmachen. Für dieses klassische Konzept deutscher Kirchentage gibt es einen besonderen Ort, sagt Programmleiterin Stefanie Rentsch.
Die Menschen sollen aktiv werden bei diesem Kirchentag. Und deswegen wird in der Volkshochschule hier in Hannover ein ganzes Workshophaus andocken können. Es wird möglich sein, reinzuschnuppern in einen Kurs der Gebärdensprache. Es wird ganz klare Handlungstipps geben gegen rechtspopulistische Parolen. Es wird gehen um die Frage, wie zivile Konfliktbearbeitung funktionieren kann und auch die Frage, wie wir unseren Glauben heute leben können.
Im Mittelpunkt des Kirchentages in Hannover steht das Thema Demokratie. Deshalb wird eigens ein Zentrum mit dem Titel Demokratie und Zusammenhalt eröffnet. Es wird um Themen wie den erstarkenden Rechtspopulismus und sexuelle Gewalt in der Gesellschaft gehen. Auch Arbeitsminister Hubertus Heil ist zu Gast, sagt die Präsidentin des Kirchentages in Hannover, Anja Siegesmund.
Tag 2 ist der 1. Mai. Tag der Arbeit liegt ziemlich nah, und das haben wir auch sehr früh gemacht, dass wir mit den Gewerkschaften sprechen und uns in enger Abstimmung mit dem DGB in den Diskurs über gerechte Arbeitsmodelle bewegen, die wachsende Arm-Reich-Schere adressieren und sozialen Ausgleich in den Fokus rücken.
Nicht eingeladen auf die Podien des Kirchentags sind Vertreter der Parteien AfD und BSW, sagt Anja Siegesmund. Es gebe rote Linien, das seien Rassismus, Antisemitismus, Menschenverachtung und Angriffe auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Offen sei man hingegen für Menschen aller Religionen. Man wolle ein Forum für faire Debatten bieten, auch Konflikte ansprechen, nicht zuletzt in Bezug auf die Missbrauchsfälle in der evangelischen Kirche. Neben dem gemeinsamen Beten und Singen wird es zudem um die Frage gehen, wofür die evangelische Kirche heute steht. Generalsekretärin Christine Jahn.
Es war uns für Hannover wichtig, einmal die Suchbewegungen deutlich zu machen, die Glaube immer mit sich bringt, weil wir haben Gott nicht in der Tasche und das ist auch mehr als einmal ein festgeprägter Glaubenssatz und mit dem komme ich durchs ganze Leben, sondern das verändert sich ja, unsere Gesellschaft verändert sich, die Fragen, die wir haben, verändern sich und es ist ja die riesengroße Kunst, wenn wir eine Religion haben, dass es uns immer noch mal befähigt, in eine andere Haltung zu der Welt zu kommen.
Musik darf dabei natürlich nicht fehlen. Konzerte wird es sowohl mit lokalen norddeutschen Akteuren wie dem Knabenchor Hannover und dem Jazz-Posaunisten Nils Landgren geben, aber auch Musiker wie der Rapper Max Herre, die Band Jupiter Jones und die Soul-Sängerin Joy Dinalani sollen auftreten.
Am 30. April startet der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag in Hannover. In dieser Woche wurden die Highlights des Programms vorgestellt. Agnes Bührig hat die für uns zusammengefasst. Auch Donald Trump hat im Wahlkampf mit markigen Worten gegen illegale Einwanderer gepunktet und er startet gleich durch damit, Menschen ohne Papiere aus dem Land zu schaffen. Ähnlich wie Friedrich Merz in dieser Woche gerät er dabei auch in Konflikt mit christlichen Kirchen. Nicht mit den evangelikalen Christen, die zu einem großen Teil Trump wie einen Messias verehren, aber Katholiken, Anglikaner oder Lutheraner nehmen vielfach die biblische Option für die Armen ernst und sind schon vielfach seit Jahren in der Flüchtlingsarbeit engagiert. Aber viele fürchten, dass illegale Einwanderer auch in den Kirchen jetzt nicht mehr vor Trumps Zugriff sicher sind.
Pastorin Leah Matthews steht erleichtert vor ihrer Kirche und bedankt sich. Dass so viele Menschen am Morgen auf der Upper West Side geholfen haben, macht sie glücklich.
Today was our first resource fair since the election.
Heute war unsere erste Hilfsaktion, seit Trump wieder im Amt ist. Und wir wussten nicht, ob die Menschen kommen würden oder ob sie zu ängstlich sind.
Would be too scared.
Bei Leahs wöchentlicher Hilfsaktion in der St. Paul and St. Andrew Church können sich illegale Einwanderer mit dem Nötigsten versorgen. So wie Manuel aus Nicaragua. Er lebt erst seit 2 Monaten mit seiner Familie in New York ohne Papiere. Sie geben uns hier Kleidung und manchmal auch Schuhe. Wir haben ja noch keinen festen Job. 124 Familien sind diesmal gekommen, viel mehr als sonst. Sie alle sind verunsichert, weil sie von den Razzien gegen illegale Einwanderer gehört haben. Bei dem, was da alles gerade unter Präsident Trump passiert, haben wir Angst und sind besorgt. Wir wissen nicht, was kommt. Wir beten zu Gott, dass alles gut geht und sie den guten Migranten hier in diesem Land Jobs geben. Viele der Familien haben auch juristische Fragen. Deswegen sind bei Leahs Hilfsaktion auch Anwälte dabei. Außerdem wurde jeder im Team geschult. Sie alle klären Familien wie die von Manuel über ihre Rechte auf und geben ganz konkrete Tipps.
For example, if their kids are in public schools, every parent fills out.
Zum Beispiel müssen Eltern, die Kinder an öffentlichen Schulen haben, Karten ausfüllen, wer ihr Kind von der Schule abholen kann. Wir sagen den Eltern, schreibt da auch noch andere Familienmitglieder oder Freunde rein, am besten die, die US-Staatsbürger sind, damit sie die Kinder im Fall einer Katastrophe abholen können. Mit Katastrophe meint Leah die plötzliche Verhaftung eines Elternteils. Eigentlich undenkbar in einer Stadt wie New York City. Als sogenannte Sanctuary City bietet sie den fast 500.000 illegalen Migranten Zuflucht und schützt sie vor Abschiebungen. Seit Trump im Amt ist, gehen Beamte der US-Einwanderungsbehörde aber immer rigoroser vor. Bei ihren Razzien gegen kriminelle Illegale verhaften sie gleich alle, die sie antreffen. Der von Trump neu ernannte Grenzschutzbeauftragte Tom Homan verteidigt dieses Vorgehen bei CNN. Wenn wir den Kriminellen finden, ist er meist mit anderen zusammen. Und auch wenn diese anderen keine Straftaten begangen haben, sie sind illegal im Land und werden auch verhaftet. Denn wir werden das Einwanderungsrecht durchsetzen. Viele illegale Einwanderer, die in New York leben, bemühen sich schon seit Jahren um eine Aufenthaltsgenehmigung. Hector Arginzones aus Venezuela hat fast 10 Jahre gekämpft, bis er als Flüchtling anerkannt wurde. Seine Erfahrung teilt er jetzt mit anderen. Auch er hilft regelmäßig bei Leas Hilfsaktionen in der Kirche. Noch nie hat er die Stimmung unter den Einwanderern so angespannt erlebt.
It's the first time that we see people so anxious.
Zum ersten Mal sehen wir die Menschen so ängstlich, dass sie nicht mal rausgehen, um ihre Kinder zur Schule zu bringen oder im Supermarkt einzukaufen. Pastorin Lia und ihr Team versuchen alles, damit wenigstens ihre Kirche ein sicherer Zufluchtsort für Migranten bleiben kann. Doch auch das scheint nicht mehr gewiss. Vergangene Woche hat Trump seine Beamten angewiesen, auch an besonders sensiblen Orten wie Kirchen und Schulen Migranten ohne gültige Papiere festzunehmen. Das war mehr als 10 Jahre lang nicht erlaubt. Wie würde Lia reagieren, wenn die Beamten vor ihrer Kirche auftauchen?
There's not one minute of the day when I'm not thinking about that.
Es gäbe nicht eine Minute am Tag, wo sie nicht darüber nachdenken würde. In die Kurzwahlliste ihres Handys hat sie die Telefonnummern von 7 Anwälten abgespeichert. Sie will auf jedes Szenario vorbereitet sein.
It's difficult because you want to prepare for the legal.
Es ist schwierig. Du willst dich auf alle rechtlichen Szenarien vorbereiten, aber die Rechtslage ändert sich gerade grundlegend.
Landscape is changing outside of the law.
Egal wie gut sich Lia und ihr Team vorbereiten, die Unsicherheit bleibt. Aber auch die Hoffnung, denn an der St. Paul and St. Andrew Church wollen sie weitermachen und Einwanderern helfen.
Illegale Einwanderer in den USA fürchten, dass sie auch in den christlichen Kirchen vor Trumps Zugriff nicht mehr sicher sind. Giselle Uecker beschrieb uns dieses Klima der Angst unter dem neuen Präsidenten.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Und nicht nur Populisten wie Trump nutzen gerne mal eine scharfe Zweiteilung der Welt in Gut und Böse, Hell und Dunkel, Wahr und Falsch, um der Welt einfache Lösungen anzubieten. Die 2 ist offenbar eine ganz wichtige und elementare Zahl, mit deren Hilfe wir die Welt wahrnehmen und uns orientieren. Die Magie der 2 ist deshalb heute mein Himmel- und Erde-Sonntagsthema, heute am 2.2. Christoph Korch ist Philosoph und Denkbegleiter und lebt in Fulda. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat ihn in dieser Woche gesprochen und ihn gefragt, warum wir die Welt so gerne in 2 Teile aufteilen und ob es dafür ein historisches Beispiel gibt in der Geschichte des Denkens.
Wenn wir mal so in der Kulturgeschichte der Menschheit zurückgehen, dann ist sicherlich einer der Gründe, woher diese Einteilung kommt, der biblische Schöpfungsbericht, wo davon die Rede ist, dass der Sündenfall, den Adam und Eva begangen haben, damit zu tun hat, dass sie eben Gut und Böse voneinander zu unterscheiden lernten, damit also dieser Code, dieser moralische Code Gut und Böse schon mal in der Welt. Allerdings steht da der Mensch immer noch unter der Oberhoheit Gottes, wenn man so will, der eben als der gute Gott betrachtet wird, und Gut und Böse ist eben ein Sündenfall. Anders ist es in der Tradition, die dann, sagen wir, in der Spätantike im europäischen Kulturkreis Fuß gefasst hat, das ist der sogenannte Manichäismus. Der kam aus Persien und vertrat den Standpunkt, es gibt eine gute Gottheit, es gibt eine böse Gottheit, die kämpfen miteinander. Und seither gibt es eben diese dualistische Vorstellung, dass es unterschiedliche Mächte gibt, die da in einem permanenten Kriegszustand verfangen sind.
Was ist denn so die Funktion einer solchen Einteilung der Welt in Gut und Böse?
Das ist ganz interessant. Da hat sich nun ein Philosoph viele Gedanken drüber gemacht, nämlich Friedrich Nietzsche. Der stellt einmal in seiner Genealogie der Moral die Frage, unter welchen Bedingungen erschuf sich der Mensch die Urteile von Gut und Bösem? Und die Antwort, die er sich selber auf diese Frage gibt, lautet, Gut und Böse wurden in die Welt gebracht, um Macht ausüben zu können. In Nietzsches Verständnis ist diese Unterscheidung vor allen Dingen ein Instrument der Machtausübung, weil er gesehen hat, dass derjenige, der in der Lage ist, den Menschen zu sagen, was Gut und Böse ist, über eine enorme Macht über diese Menschen verfügt. Deswegen kann man mit dieser Unterscheidung eben auch gut Politik machen.
Herr Quarch, warum kommt dieses dualistische, dieses Schwarz-Weiß-Denken gerade eigentlich so stark wieder?
Ich denke, es gibt unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist sicherlich, dass dieses dualistische Schwarz-Weiß-Denken den Anschein erweckt, dass man sich irgendwie in der Welt besser orientieren könnte. Man sagt ja, dass die Welt immer komplexer geworden ist und da ist auch etwas dran, sicherlich auch infolge der Verbreitung von Social Media und einer unüberschaubaren Datenflut, die Tag ein, Tag aus über uns hereinbricht. Wir können auch gar nicht mehr so leicht die Welt nach unterschiedlichen Freundschaften oder Feindschaften aufteilen. Das heißt, die Welt ist komplexer und schwieriger geworden und da verspricht eben das Gut- und Böse-Schema doch eine leichtere Positionierung. Man möchte halt gerne auch zu den Guten gehören und dann weiß man, wo seine Gegner sind und kann sich einfach auf diese Weise vermeintlich besser durch die Welt hindurch navigieren. Das Problem aber ist unzweifelhaft, dass auf diese Weise eben gerade auch das von mir erwähnte Freund-Feind-Schema bedient wird, was in Sachen Politik überaus problematisch und gefährlich ist, wie die Geschichte, gerade auch die jüngste deutsche Geschichte, ja gezeigt hat.
Wenn man jetzt die Welt eben schwarz-weiß betrachtet, dann ist ja kein Platz für die Grautöne, aber auch kein Platz für die bunte Welt, also sozusagen für die ganze Regenbogenbuntheit. Was will man denn eigentlich bekämpfen, wenn man diese Buntheit ausschließen möchte? Wovor hat man Angst?
Ich glaube, man hat Angst vor der Vielfalt, vor dem anderen, vor dem Fremden, vor demjenigen, das einen vielleicht auch dazu bewegen könnte, seine eigenen Sichtweisen zu verändern, aus der Komfortzone auszubrechen, neue Perspektiven zu eröffnen und auf diese Weise vielleicht auch neue Wege zu beschreiten. Ich denke, gerade auch die Angst vor Veränderung macht Menschen sehr empfänglich dafür, sich in solchen starren Weltgewahrungsweisen zu verhaften, wie eben dieses Schwarz-Weiß-Schema Gut und Böse eines ist. Das Leben aber funktioniert halt ganz anders. Ja, wenn wir in die belebte Natur rausblicken, sehen wir, dass es dort eben eine unglaubliche Fülle von unterschiedlichen Spezies gibt, die miteinander kooperieren, die immer neue Bündnisse, neue Koalitionen, wenn man das so sagen darf, eingehen und gerade dadurch ein immer höheres Maß an Resilienz, an Lebenskraft und am Ende des Tages auch an Lebensfreude gewinnen können. Um all das betrügen wir uns eigentlich, wenn wir uns halt auf diese Standpunkte, ich bin gut, der andere ist böse und dergleichen versteifen. Am Ende des Tages verlieren wir damit unsere Lebendigkeit und auch die Resilienz, das heißt also die Fähigkeit von Gesellschaften, mit Krisen konstruktiv umzugehen.
Es stärkt unsere Lebensfreude und die Resilienz, wenn wir die Welt in ihrer Vielfalt und Buntheit wahrnehmen und nicht nur auf das zweiteilige Freund-Feind-Schema reduzieren. Das sagt der Philosoph und Denkbegleiter Christoph Quarch. Die Magie der Zwei ist heute unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema. Die Zwei, sie strukturiert die Welt, sie steht für Gegensätze, aber auch für Verbundenheit. Bis zwei zählen, das ist der erste Versuch, die Welt zu ordnen. Sarah Baus hat über den besonderen Charakter der Zwei gesprochen mit Albrecht Beutelsbacher, bis 2018 Professor für Mathematik an der Universität Gießen und Gründer des dortigen Mathematikums.
Die Zahl 2 klingt vielleicht erstmal unspektakulär, aber in dieser Zahl steckt für den Matheprofessor Beutelsbacher jede Menge Geschichte.
Man kann sich gut vorstellen, dass das erste Zählen, unbewusste Zählen, vielleicht nur auf 2 war. Die Menschen sind gegangen, gewandert, lange Züge haben die gemacht und vielleicht haben sie sich irgendwie unterhalten beim Gehen oder gesungen, wir wissen es nicht, oder getrommelt und dann ist es natürlich links, rechts, 1, 2, 1, 2 oder Ding, Dong, was immer die gemacht haben. Aber das ist sozusagen das Zählen auf 2.
Es gibt 2 Sichten auf die Zahlen. Zahlen lassen sich nüchtern mathematisch betrachten, aber für den zahlenbegeisterten Albrecht Beutelsbacher gibt es noch eine andere Dimension.
Jede Zahl hat einen Charakter. Das gilt natürlich nicht für alle Zahlen, aber für kleine Zahlen. Die 2, die 3, die 5, die 7, die 13, die 17, vielleicht auch die 100 oder die 1000 oder die 1001. All das sind Zahlen, die Geschichte in sich tragen.
In unserem Alltag spielt die 2 ganz häufig eine Rolle, ohne dass wir uns dessen immer bewusst sind.
Die 2 ist einerseits eine Zahl, die gleichartige Dinge verbindet. Max und Moritz zum Beispiel, Bonnie und Clyde, die tun wir so zusammen, das ist wie Bild und Spiegelbild.
Die 2 ist eine Zahl, mit der man Unterschiede feststellen und benennen kann. Wer unterscheiden kann, der hat mehr vom Leben, sagt Albrecht Beutelsbacher. Die 2 gibt sozusagen eine erste Orientierung, wenn ich die Welt betrachte.
Also sowas wie Tag und Nacht oder heiß und kalt, oben und unten, Mann und Frau, Licht und Schatten, 0 und 1 und so weiter. Da gibt es unzählige solche Paare, die Gegensätze darstellen, aber solche Gegensätze, die eindeutig auch zusammengehören.
Ohne die zwei gäbe es kein Du und Ich, kein Yin und Yang, kein Entweder-Oder. Und nicht zu vergessen, ohne die Zahl 2 hätten wir keine binären Codes, also keine Computer, kein Internet, keine digitale Welt. Hätte die Zahl 2 eine Farbe, dann wäre es für Beutelspacher hellgrün.
Also so eine frische Farbe, die ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, so würde ich sagen.
Der besondere Charakter der 2, den hat uns Sarah Baus beschrieben. Mehr sehen als nur die 2 Polaritäten, das ist auch das Anliegen der asiatischen Philosophie von Yin und Yang. Auch diese beiden Begriffe stehen ja für die Polaritäten der Welt, aber vor allem geht es um die Zusammengehörigkeit und die Balance des Lebens.
Yin und Yang, männlich und weiblich, hell und dunkel, warm und kalt. Das Begriffspaar stammt aus der chinesischen Philosophie und soll die Prinzipien der Welt beschreiben. Mit Yin und Yang legte man im alten China zum Beispiel bäuerliche und jahreszeitliche Abläufe fest. So beschreibt es etwa das Buch der Lieder, ein alter Klassiker der chinesischen Literatur.
Da wird Yin benutzt im Sinne von kaltem, trübem Wetter, wolkenbedecktem Himmel. Dagegen steht Yang für Sonne und Wärme, für den Frühling. Man kann das auch räumlich verstehen, da bezieht sich Yin auf die beschatteten Hänge und Orte, auf den Nordhang eines Berges, und Yang demgegenüber bezeichnet dann natürlich die Sonnenseite des Hügels und die Südseite des Berges.
Sagt die Geschäftsführerin vom Konfuzius-Institut in Frankfurt, Christina Werum-Wang. Das Merkmal der beiden Begriffe ist, sie treten nie einzeln auf, sondern immer gemeinsam und im Wechsel. Sie brauchen und ergänzen sich gegenseitig. In einem Kreis vereint ergeben die beiden Hälften ein Ganzes.
Der Kreis ist die Vollkommenheit oder auch das Ganze. Der Kosmos vereint in sich alle Gegensätze und es gibt keine absoluten Gegensätze. Also für uns im Westen, wir denken wirklich immer sehr abgegrenzt. Es kann nur entweder oder geben. Aber Yin und Yang bedeutet, es gibt nicht ein reines Sein und ein reines Nichtsein, ja, ein reines Leben und einen reinen Tod. Es gibt auch nicht einfach nur Gut und Böse.
Und das zeigt auch die Darstellung. Im Weiß befindet sich ein schwarzer Punkt und im Schwarz befindet sich ein weißer Punkt.
Das heißt, das Yin geht aus dem Yang hervor und das Yang geht aus dem Yin hervor. Beide entstehen auseinander und beide gebären einander sozusagen.
Und was bedeutet diese Weltanschauung für das eigene Leben? Christina Werum-Wang vom Konfuzius-Institut findet:
Man kann eine sehr große Gelassenheit daraus ziehen, zu wissen, dass eben alles sich wieder verändert und dass das Ganze eigentlich in sich schon vollständig und auch perfekt ist. Die Welt ist perfekt, so wie sie ist, auch wenn jetzt das eine überwiegt und vielleicht nächstes Jahr das andere überwiegt. Auch zu sehen, dass alles in dieser Welt wirklich auch seinen Platz hat.
Damit die Polaritäten des Lebens in der Balance bleiben, das Konzept von Yin und Yang in der chinesischen Philosophie, das beschrieb uns Detlef Schneider. Die Magie der 2, unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema heute. Wenn 2 Menschen aufeinandertreffen, dann kann das ja manchmal mit der Verständigung ganz schön schwierig werden. Und selbst Liebespaare erleben manchmal, dass es hakt im Gespräch, dass der Streit schnell hochkocht oder sich sogar bleiernes Schweigen ausbreitet. Damit das nicht passiert, haben der Frankfurter Paartherapeut Michael Lukas Möller und seine Frau Celia Fatia einst die Methode des Zwiegesprächs entwickelt. Heißt, 2 Menschen verabreden sich für ein gutes Gespräch.
Das Zwiegespräch ist eigentlich was sehr, sehr Einfaches. Aber wie das oft so ist, die einfachsten Dinge sind nicht so einfach umzusetzen.
Das sagt Paartherapeutin Celia Fatia. Eine Verabredung zu zweit, regelmäßig, einmal die Woche zu 90 Minuten ungestörter Zweisamkeit. Die Handys sind aus, die Stoppuhr läuft. Zeit und Raum, damit jede und jeder mit Gefühlen und Anliegen zu Wort kommen kann. Das kann vor allem für Paare sinnvoll sein, die sich im Alltag verloren fühlen und sich die Verbundenheit des Anfangs zurückwünschen.
Die Andersartigkeit, die man am Anfang vielleicht als sehr bereichernd erlebt hat, wird plötzlich zum Problem, weil der oder die nicht mehr genau so funktioniert, wie ich es vielleicht bräuchte oder mir wünschte oder auch verstehe.
Die Redezeit ist klar aufgeteilt. Alle 15 Minuten wird gewechselt. Die Person, die nicht spricht, hat dabei eine für das Zwiegespräch zentrale Aufgabe. Zuhören.
Zuhören ist etwas, was viele nicht können. Also man hat wie so Hörgewohnheiten. Daher kommt ja auch dieses, du bist immer, du machst immer, du, das ist nie oder dauernd.
Worüber die beiden dann sprechen, wird vorher nicht festgelegt. Die Themen entstehen im Gespräch. In der Psychologie nennt man das assoziativ.
Sie müssen gar nichts wissen, erstens, zweitens, drittens, was Sie besprechen. Setzen Sie sich rein und gucken Sie, was kommt. Das ist unter Umständen erstmal am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig.
Was dann von der Partnerin oder dem Partner kommt, ist nicht unbedingt immer einfach für einen selbst. Wenn Zuhören angesagt ist, müssen die eigenen Fragen, Kommentare, Tipps und Ratschläge entweder bis zur eigenen Redezeit warten oder vielleicht sogar wieder versickern.
Der, der zuhört, der ist dann natürlich auch mit der Wucht unter Umständen der Gefühle des anderen konfrontiert und dann entsprechend auch aufgefordert, ne? Irgendwie zu gucken, okay, jetzt muss ich mich hier mal sammeln, nicht, dass ich mich dann da angegriffen fühle.
In der eigenen Redezeit geht man den eigenen Fragen nach, schaut, was einen selbst beschäftigt und spricht, wie einem eben der Schnabel gewachsen ist. Aber was passiert, wenn man gar nicht weiß, was man sagen soll?
Es gibt so viele Schweigearten, wie es Redensarten gibt. Es gibt eisiges Schweigen, es gibt wohliges Schweigen, es gibt sogar beredtes Schweigen. Ich meine, ich kann ja auch im Schweigen Dingen nachgehen, die ich, wenn ich rede, gar nicht ins Gefühl bekomme.
In gelungenen Zwiegesprächen werden zwei Persönlichkeiten sichtbar, die ohne diesen besonderen Raum eher im Verborgenen geblieben wären. Es entsteht ein Verständnis füreinander, das den Nährboden für eine gesunde Beziehung erschaffen kann. Und das gilt nicht nur für romantische Beziehungen.
Es gilt natürlich für alle Beziehungen, also auch Freundschaften, Eltern-Kind-Beziehungen. Das Wesentliche ist, ich will von dem anderen erfahren. Und ich will auch erfahren, warum ich manchmal so bin, wie ich bin, obwohl ich es gerne anders wäre.
Damit die zwei beieinander bleiben, Lena Spilker über das Zwiegespräch. Die Magie der zwei war heute mein Himmel und Erde Sonntagsthema. Ich bin Lothar Bauer-Ochse. Danke fürs Hinhören und genießen Sie den Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.